Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story.
Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Du wirst jetzt denken, was ist denn jetzt kaputt? Der Tim hört sich ja ganz anders an. Nein, der Tim ist es dieses Mal nicht. Tatsächlich bin's ich wieder, der Daniel. Und ich habe aber den Tim auch mit dabei. Tim, sei mir gegrüßt, mein Lieber.
Moin, moin.
Ja, wir haben heute gleich zwei Anlässe, warum wir eine gemeinsame Folge aufnehmen. Und es gibt was zu feiern. Und zwar zwei Dinge gibt's quasi zu feiern, muss man sagen. Das erste ist, der Investor Stories Podcast wird tatsächlich 4 Jahre alt. 4 Jahre. Wahnsinn. Jetzt gehören wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit dem Podcast zum, ich glaube, das darf man fast schon sagen, so zum alten Eisen, ja, weil 4 Jahre ist ja für den Podcast mittlerweile auch eine Hausnummer. Und das zweite, Tim, du hast jetzt quasi vor knapp einem Jahr den Podcast übernommen. Das ist quasi die zweite Sache, was wir feiern können. Deswegen übergebe ich mal das Wort an dich. Was ist denn so in dem letzten, ja, knappen Jahr, wo du den Podcast übernommen hast, so für dich und natürlich für uns, unsere Hörer, im Podcast so für dich passiert?
Ja, eine ganze Menge, denn ich habe ja quasi zum 1. September übernommen, das war der Mittwoch, wir laden ja immer mittwochs die Folgen hoch und seitdem haben wir wöchentlich eine Folge veröffentlicht und ja, jetzt Mitte August kommt diese Folge raus und damit ist es ja auch fast ein Jahr. Und ja, ich konnte viele tolle Leute kennenlernen, ist natürlich nicht komplett neu für mich gewesen, weil ich ja vorher auch schon den Erfolgsgeschichten-Podcast gemacht habe, aber hatte spannende Diskussionen und ja, lief ja alles soweit echt super, tolle Leute kennengelernt, spannende Inhalte produziert und ich denke, das können die Zuschauer noch fast besser oder Zuhörer noch besser beurteilen als ich selber, dass das doch eigentlich ein ganz erfolgreiches, vielseitiges Jahr war, weil wir hatten ja auch echt verschiedenste Gäste aus verschiedenen Branchen dabei. Man hat vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied zwischen dir und mir gemerkt, dass du eher den Hang zum Thema Immobilien hatte, während ich so ein bisschen aktienlastiger war.
Richtig.
Hatten ja auch andere Branchen dabei, vom Förster über ETFs, über Uhren, über Startups. Ich glaube, wir waren da eigentlich ganz gut aufgestellt. Was meinst du denn?
Ich glaube, das macht auch den Investor Stories Podcast aus, weil das Format, also der Podcast an sich, war von Anfang an auch von mir so geplant, eben nicht nur zu sagen, wir machen nur Immobilien, nur Aktien oder irgendwas in diese Richtung, sondern bieten tatsächlich ein breites Themenspektrum. Auf der einen Seite, weil es auch meinem persönlichen Interesse damals geschuldet war, weil ich nicht nur in einem Bereich aktiv bin, genauso wie ja du auch, du bist ja auch recht breit unterwegs. Und ich finde es immer echt spannend zu sehen, so ein bisschen diesen Blick über den Tellerrand. Und ich glaube, dass unsere Hörerschaft das auch sehr schätzt. Also zumindest auch das, was als Feedback so ein bisschen bei mir ankommt. Und wenn ich so in Gesprächen mit Leuten bin, die auch den Podcast hören, die sagen halt auch, da ist sehr, sehr breit was für mich dabei, wo man sagt, da kann ich aus vielen Bereichen für mich was mitnehmen.
Ja, und gerade das ist auch nochmal ein gutes Stichwort in Sachen Feedback, das sei schon mal vorab gesagt, dass wir das natürlich auch immer gerne entgegennehmen, Kritik, konstruktiv möge sie natürlich sein, schreibt uns da gerne eine E-Mail mit Wünschen von Gästen über alles, wenn ihr da irgendwelche Hinweise habt, gerade so die Gäste, die irgendwie vielleicht doch ein bisschen nischiger sind, die nicht so ganz in der Öffentlichkeit sind, aber eine spannende Story haben oder falls ihr denkt, ihr selber habt eine spannende Story oder würdet gerne mal erzählen, dann schreibt uns einfach mal gerne an. Die E-Mail-Adresse ist, glaube ich, info@investor-stories.de, oder?
Nee, am geschicktesten, glaube ich, ist, wenn man einfach über das Kontaktformular auf der Webseite geht, bei investor-stories.de, da landet es definitiv bei uns. Oder ihr schreibt uns, also entweder mich oder Tim, auf Facebook zum Beispiel an oder auf Instagram sind wir ja auch unterwegs mit dem Investor Stories Kanal. Falls ihr uns da übrigens noch nicht folgt, kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, gerne auch da uns weiterhin folgen, dass ihr eben auch keine Folgeninhalte mehr verpasst und
natürlich genau, auch also bewerten, wenn wir da sind, schon hier beim Werbung machen, gerne auf iTunes, Spotify kann man ja mittlerweile auch bewerten. Wenn ihr das noch nicht getan habt, freuen wir uns da über eine 5-Sterne-Bewertung. Oder sonst, falls ihr keine 5 Sterne vergeben wollt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail und sagt uns, wie wir die erreichen können bei euch. Denn nur dann können wir das natürlich auch schaffen.
Genau, sehr, sehr gute Idee. Also, nee, also tatsächlich, weil wir den Ball von dir nochmal kurz aufgreifen. Also, wenn ihr Feedback habt zum Podcast, sei es zum Tim selbst oder zum Podcast-Inhalt oder was auch immer, wenn euch da irgendwas ganz besonders gefallen hat, lasst uns das bitte wissen. Dann wissen wir auch, in dieser Richtung sollten wir dann vielleicht auch mehr produzieren, wenn wir da entsprechendes Feedback kriegen, mehrfach. Oder wenn du sagst, ja, irgendwie, da war jetzt eine Folge dabei, die hat mir überhaupt nicht gefallen, weil, also im Idealfall immer wirklich begründet, dass wir damit auch arbeiten können und auch mit dem Feedback was anfangen können. Das heißt, wenn euch irgendwas stört oder wo ihr sagt, an der Stelle sehe ich tatsächlich noch Potenzial nach oben, lasst uns das bitte wissen. Nur so können wir besser werden und den Podcast auch für dich und für alle anderen Hörer und Hörerinnen besser machen. Also da sind wir echt auf euren Input angewiesen und freuen uns auch immer über ehrliches und sehr konstruktives Feedback, egal ob positiv oder negativ.
So ist es. Und wo wir gerade schon dabei sind, vielleicht generell nochmal zur Entwicklung des Podcasts, weil zumindest von den Statistiken und dem bisschen, was wir so gesehen haben, scheint ihr ja zumindest ganz zufrieden damit zu sein und sind nicht die Hörer nach dem Wechsel in Scharen weggelaufen, sondern man scheint mich ganz gut akzeptiert zu haben, denn wir sind, da haben wir auf jeden Fall quasi die Hörer mitgenommen, die du schon vorher angesammelt hattest und das freut mich natürlich sehr, dass ich euch anscheinend auch gefalle. Das hat uns natürlich auch geholfen, überhaupt das ganze Projekt zu betreiben, denn dadurch könnten wir natürlich auch Werbepartner gewinnen. Das habt ihr ja über den Podcast auch gehört, dass wir da versuchen, auch immer ganz passende Werbung zu machen, die möglichst euch nicht stört und auch am Ende einen Mehrwert für uns alle hat. Das ist, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Merkmal, denn wir nehmen nicht jede Werbung an. Da hatte ich mit dem Daniel so die ein oder anderen Gespräche über doch sehr interessante Werbepartneranfragen, die wir dann leider immer abgelehnt haben, denn ja, es muss schon passen, dass man bei uns in den Podcast reinkommt und wir nehmen da nicht jeden. Falls ihr aber mal Werbung schalten wollt, auch dazu könnt ihr uns natürlich anschreiben und einfach mal eine Line droppen. Wenn das für euch spannend ist, dann kommen wir da gerne auf euch zu und dann finden wir bestimmt auch eine Lösung.
Genau, so ist es. Also da gerne allgemein auf uns zukommen. Wie gesagt, egal ob Feedback, klar, Werbepartner ist bei uns natürlich ein Thema, weil ich und Tim, wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude.
Also auch.
Oder natürlich zum Großteil aus Spaß an der Freude und weil uns das Thema oder die Themen Investments und Geldanlage und Co. natürlich selbst sehr interessieren und das ja von uns beiden so ein bisschen auch ein Hobby ist, sage ich jetzt mal. Der Tim ist ja da sogar noch ein bisschen mehr verbandelt, auch beruflich. Ich habe da ja vor weit über 20 Jahren meine Lehre zum Bankkaufmann gemacht und das war dann so meine einzigen Berührungspunkte im beruflichen Kontext mit dem Thema. Genau, und dann kam ja der Podcast dazu. Ja, und genau, also deswegen, ich muss auch mal von meiner Seite sagen, Tim, jetzt hier mal ganz offen, du machst da echt einen grandiosen Job, also das kann ich wirklich sagen. Also ich bin ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, ich und Tim, wir stimmen uns regelmäßig ab über den Contentplan so ein bisschen. Natürlich, ich mache so mehr das Thema Kooperationen und der Tim macht mehr so das vorne rum die Moderation und dann die Content-Bearbeitung. Also da ergänzen wir uns, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut und sind da mittlerweile, glaube ich, echt gut eingespielt. Und das macht Spaß, das Projekt auch weiter betreiben zu können. Und da freue ich mich jetzt echt, dass wir da, ja, der Plan für das Jahr steht ja auch schon, muss man sagen. Also unser Content-Plan steht. Natürlich gibt es da die ein oder andere Lücke, die man noch füllen muss, aber das kriegen wir alles gebacken und da freue ich mich total drauf, dass das Projekt weitergeht und dass es eben nicht brach liegen muss, was damals tatsächlich von mir der Plan war, weil ich das einfach zeitlich auch gar nicht mehr geschafft habe.
Das ist auch eine ganz gute Überleitung, jetzt um die ganze Lobhudelei zu beenden. Vielen Dank dafür natürlich. Was machst du denn jetzt eigentlich, jetzt wo du nicht mehr den Investor Stories Podcast so aktiv betreust? Also natürlich bist du schon noch aktiv im Hintergrund dabei, aber das ist ja nicht dein Hauptjob. Den hast du ja zwischendurch auch gewechselt. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie so deine Reise weitergegangen ist.
Ja, meine Reise ist jetzt tatsächlich vom Podcast zum Podcast gegangen, wenn du so möchtest. Also mein Fokus ist tatsächlich, das aus dem Investor Stories Podcast hat sich bei mir tatsächlich das von Investor Stories hat sich Podcast Stories rausgebildet. Und was ist Podcast Stories? Das ist tatsächlich jetzt mein Unternehmen, mit dem ich... Ja, ich bezeichne mich da selber als Podsultant und das ist genau das, was ich da auch mache. Das heißt, ich berate meine Kunden dabei, einen eigenen Podcast zu starten und den im Kontext Marketing und Vertriebskanal aufzubauen. Das ist das, was ich mache für ja, ich sag mal, Unternehmerinnen und Unternehmer und Auch für KMUs, wie man so schön sagt, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen, begleite da den kompletten Prozess von der Technik, dem Konzept, dem kompletten Marketing und, und. Also das ist tatsächlich das, was ich mache. Und das ist das Schöne, denn mit dem Investor Stories Podcast kann ich da, auf der einen Seite habe ich da sehr viel Know-how aufgebaut, was jetzt da in meine, also was so meine Expertise dann auch eben geworden ist, wo ich die natürlich auch noch mit vielen anderen Bereichen mit aufgebaut habe. Aber auf der anderen Seite, was ich bei Podcast-Stories jetzt immer für neue Strategien und Konzepte auch für meine Kunden entwickle, das testen wir natürlich dann auch immer wieder im Investor-Stories-Podcast aus. Und somit spielen sich die beiden Bereiche sehr gut, wie sagen, in die Karten, sodass das eine das andere sehr, sehr gut ergänzt. Genau, und das ist das, was ich tatsächlich jetzt mache. Und also das Thema Podcast ist mir geblieben.
Sehr gut. Genau, und wie hat es sich so investmenttechnisch bei dir weiterentwickelt? Denn das ist ja eines unserer Kernthemen hier im Podcast.
Wer hätte es gedacht, dass wir heute auch über das Thema Geldanlage und Investment sprechen? Nein, natürlich hat sich da bei uns beiden, glaube ich, ein bisschen was getan innerhalb des. Deswegen, ich gebe da jetzt mal so ein bisschen. Mein letztes Update ist ein bisschen länger her, glaube ich. Ich gebe da einfach mal so einen Status quo, ne? Dass ich einfach mal so sagen kann, was mache ich denn aktuell noch im Bereich Geldanlage und Investments? Also eins meiner Fokusthemen, du hast es damals schon gesagt, war ja zum Schluss eher das Thema Immobilien bei mir. Das ist auch immer noch so. Natürlich habe ich trotzdem mein Aktienportfolio, das habe ich eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht mehr groß angefasst. Also wirklich kleinere Käufe und Verkäufe, die jetzt aber nicht nennenswert sind, habe ich getätigt. Ein großer Brocken, der mir so ein bisschen wehgetan hat, war natürlich damals der Wirecard-Skandal, weil da habe ich eine sehr, sehr große Position gehabt. Also da habe ich vierstellig verloren tatsächlich. Aber das sind so Lerneffekte, ne? Also das ist halt wie es ist. Es hätte aber auch genauso andersrum gehen können. Also ich habe tatsächlich, als das ganz krass gefallen ist damals, habe ich sehr nochmal ordentlich investiert, weil ich war von der Firma so übermäßig überzeugt und dachte halt, ja, ein DAX-Konzern, wenn das passiert bei einem DAX-Konzern, dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, und siehe da. Ja, man hat halt, klassischerweise habe ich da halt ins fallende Messer gegriffen, aber wie gesagt, hätte auch anders laufen können. Shit happens, ist für mich abgehakt, das Ganze geht für mich weiter. Das war so im Bereich Aktien eigentlich so eins der nennenswerten Themen bei mir. Und ansonsten ist nach wie vor das Thema passive Geldanlage tatsächlich bei mir im Kontext Börse ein Thema, was ich fokussiere, weil ich einfach aus Zeitgründen nicht mehr die Zeit habe, mir einzelne Aktien individuell anzuschauen, dazu schauen, was muss ich da, welche könnte jetzt ein Kauf sein, welche ein Verkauf etc. pp. Also so aus dem aktiven Geschäft bin ich tatsächlich komplett zurück. Das war ja so am Anfang so das Steckenpferd von mir. Dann ist ja eher das Thema Immobilien geworden, aber dann, wie gesagt, an der Börse bin ich nur noch passiv unterwegs mit ETFs und teilweise auch sehr ausgewählten Fonds. Und im Bereich Immobilien muss ich sagen, da hat sich seit meinem letzten Update tatsächlich nicht mehr viel getan, weil ich natürlich sehr stark den Fokus aufs Business gesetzt habe und jeden Euro, der über war, auch ins Business investiert hatte. Ist nach wie vor auch noch so. Deswegen laufen halt im Hintergrund meine Sparpläne und so weiter. Das läuft alles ganz entspannt. Im Bereich Immobilien gab es jetzt keine Neukäufe mehr bei mir. Was sich aber für mich sehr zum Positiven entwickelt hat, so zwei Learnings. Das erste Learning war, Index-Mietverträge sind gut.
Ja, jetzt wo die Inflation durch die Decke geht, macht das Spaß.
Genau, also da habe ich tatsächlich jetzt auch bei einem meiner Objekte, bei dem ich dann den ersten Index-Mietvertrag gemacht habe, jetzt entsprechend auch angepasst. Und das Zweite ist Augen auf bei der Mieterauswahl. Also das muss ich wirklich sagen, meine Mieter, die ich drin habe, ich habe die extrem bewusst ausgewählt und da sehr, also bei mir sind, ich muss anders sagen, bei mir sind sehr viele durchs Raster gefallen, weil ich in meinen Augen, ich weiß jetzt nicht, ob das Standard ist bei vielen anderen, ja, die das auch ein bisschen professioneller, sage ich mal, machen und nicht der 0815 Vermieter ist, der mal schnell irgendwann eine Wohnung geerbt oder irgendwie einfach mal gekauft hat, so nach dem einfach mal machen Prinzip, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Ich habe mir da durchaus sehr, sehr viele Gedanken gemacht bei den Immobilienkäufen und vor allem auch bei der Mieterauswahl. Also ich habe da relativ viel Gehaltsnachweise, Schufa-Auskunft, Pipapo, da sehr klar ausgewählt. Und da muss ich jetzt echt sagen, das hat sich bisher bezahlt gemacht, diese Auswahl, weil ich tatsächlich von meinen Mietern quasi nichts mehr höre, außer es brennt irgendwo oder jemand einer der Mieter sagt, du pass mal auf, da habe ich ein Thema, braucht da irgendwie Unterstützung. Das gebe ich ja dann im Zweifel an die Hausverwaltung weiter und dann funktioniert das. Aber und das ist mir auch wichtig, dass die Mieter, wenn es brennt, wirklich auch den Mund aufmachen und ansonsten quasi sich im Idealfall nicht melden, sondern einfach eine schöne Zeit in der Wohnung einfach haben. Und das ist bei mir momentan der Fall. Also da bin ich gerade mega happy.
Das hört sich doch gut
an. Das ist so auch quick and dirty, so mein Update. Tatsächlich, wie gesagt, hat sich nicht so viel getan. Ich liebäugel nach wie vor immer noch mit dem Thema Krypto-Investments, weil ich das ein super, super spannendes Thema finde. Das steht tatsächlich für dieses Jahr auch noch auf meiner Agenda, da jetzt endlich mal eine erste Position aufzubauen und da einfach mal so ein bisschen den Fuß ins kalte Wasser reinzubringen, um einfach mal erste Erfahrungen zu machen. Da wird nicht viel sein, wird aber trotzdem, wenn man einen vierstelligen Betrag auf die Seite gepackt, dass ich da jetzt irgendwo im Bereich Kryptos investieren werde und mir das, da auch mal so ein bisschen Erfahrungsschatz aufbauen will.
Da sind ja jetzt auch die Preise ein bisschen runtergekommen, dass das vielleicht etwas attraktiver ist als von vor einem Jahr, als sie so hart hochgeschossen sind. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Right. Das Berliner Fintech unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, ihre Geldanlage mithilfe dem Investmentvehikel GmbH steuerlich zu optimieren. Warum das funktioniert? Ganz einfach. Im Betriebsvermögen zahlst du auf Aktienkursgewinne nur 1,54% Steuern anstatt der privaten Kapitalertragssteuer von 26,38%. Auch bei Immobilien lassen sich die Steuern auf Mieteinnahmen auf etwa 15% senken. Egal ob für aktive Investoren oder langfristige Anleger, durch die vermögensverwaltende GmbH kannst du mit Ride langfristig deine reale Rendite optimieren und hast mehr Geld, um Vermögen aufzubauen. Das kann sich bereits ab einem Depotvolumen von 80.000 Euro lohnen. Ride gründet deine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberaterinnen und Steuerberatern um die gesamte Buchhaltung, die online über die Ride-Plattform abgebildet wird. Und als Hörerinnen und Hörer des Investor Story Podcasts sparst du mit dem Code INVESTOR großgeschrieben zusätzlich 100 Euro bei Ride. Gehe hierfür einfach auf investor-stories.de/ride oder nutze den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge.
Meines wissen wir ja beide, Preise sind ja immer relativ, ne? Also egal ob bei Aktien oder bei anderen Investments, das ist ja alles immer relativ, ne? Also was heute teuer ist, kann ja in 10 Jahren billig sein, also oder andersrum, ne? Also so ist ja immer eine Sichtweise für sich. Deswegen spiele ich jetzt mal den Ball zurück, Tim. Was hat sich denn bei dir ich würde mal jetzt das so heute als Basis nehmen, was hat sich denn bei dir innerhalb des letzten Jahres, seit du jetzt den Podcast übernommen hast, was hat sich denn da investmenttechnisch bei dir getan?
Ja, hat sich tatsächlich auch einiges getan, auch wenn es ja quasi nur ein Jahr in dem Sinne war. Aber so ein paar Sachen, die ich schon so, glaube ich, angekündigt hatte, mehr oder weniger indirekt im Podcast damals, habe ich tatsächlich auch umgesetzt. Also ich habe die Immobilie, die ich hatte, habe ich verkauft bekommen, auch zu einem sehr guten Preis. Und da hat mir zusätzlich tatsächlich auch die Zinserhöhung in die Karten gespielt, weil ich hatte die extrem günstig finanziert bekommen gehabt. Und ich vielleicht noch zur Erinnerung, ich wollte die halt verkaufen, weil mir das Thema Immobilien wenig Spaß gemacht hat und Aufwand und Gewinn mir meiner Ansicht nach nicht genug im Verhältnis standen. Und dann habe ich die einfach mal Maklerin gegeben, habe ihr gesagt, welchen Verkaufspreis ich mindestens dafür haben möchte, und dann ist es auch mehr oder weniger leicht unter diesem Preis geworden. Also ich hatte den auch mit Absicht relativ hoch angesetzt, also das war schon das Maximalste, was man da hätte irgendwie rausholen können. Und weil ich ja sie gerade mal ein Jahr tatsächlich gehalten habe, da schlägt ja jetzt jeder die Hände über den Kopf zusammen, da muss er ja Steuern zahlen, Vorfälligkeitsentschädigung und. Am Ende war es mir das wert, dass ich halt Steuern drauf zahlen muss, weil die zahle ich nur auf den Gewinn tatsächlich, den ich ja sowieso machen würde. Dafür ist mir das okay, dass ich mich dann mit dem Stress nicht mehr rumschlagen muss. Und in Sachen Darlehensvorfälligkeitsentschädigung, da sind die Zinsen halt in meine Richtung gelaufen, weil dadurch, dass sie sich zwischenzeitlich, haben sie sich die Bauzinsen ja für 10-jährige Darlehen sogar knapp auf 3% oder sowas erhöht, vielleicht sogar noch mehr, habe ich gar nicht mehr so im Blick den Markt gerade. Und ich hatte halt irgendwie zu, was war das, 1,5% oder so finanziert. Und dann ist es natürlich für die Bank schön, wenn sie mal ein niedrig verzinstes Darlehen los wird und das Geld teurer vergeben kann. Und deswegen musste ich auch nur eine sehr geringe Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Und das ist dann natürlich am Ende purer Profit gewesen, was ich mir da erspart habe. Und dann konnte ich tatsächlich das Geld nehmen und habe das dann aber auch tatsächlich direkt in die nächste Wohnung gesteckt und habe mir dann doch eine weitere Wohnung gekauft, aber zur Eigennutzung. Einfach, weil
ich wollte gerade sagen, also jetzt hätte ich aber wirklich meine Hände tatsächlich über den Kopf zusammengeschlagen, wenn jetzt gesagt ist, ich hätte nicht, ich habe wieder eine gekauft zur Kapitalanlage.
Nee, weil es gab tatsächlich nur eine Straße weiter, eine recht attraktive Wohnung, relativ in gutem Zustand, dadurch auch verhältnismäßig teuer, aber noch so, dass man sich die leisten konnte und dass ich sie auch zu dem Preis tatsächlich auch vermieten könnte, sodass sie zumindest kostendeckend wäre. Habe ich jetzt natürlich nicht vor, da auszuziehen, sondern bin ja gerade erst eingezogen. Genau, einfach weil es sich so ein bisschen ergeben hat und ich habe das halt auch stark durchgerechnet, dass die Kosten, die ich jetzt mehr habe, weil die Wohnung ein bisschen größer ist als meine kleinere Studentenwohnung, die ich seitdem ja bewohnt hatte, seitdem ich studiert habe, da ist das quasi nicht teurer in dem Sinne. Also es kommt nur die Tilgung obendrauf und die zahle ich ja mehr oder weniger in meine eigene Tasche. Und ist dann quasi auch so ein indirekter Sparplan und so habe ich mir das zurechtgerechnet und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und ja, bin sehr zufrieden mit der Wohnung, weil vorher hatte ich eine recht dunkle Wohnung und jetzt habe ich schön viel Licht, viel Platz und bin insofern zufrieden. Und die Gegend kannte ich ja schon, weil ich nur eine Straße weitergezogen bin. Insofern
manche sind Bollerwagen umgezogen.
Genau, genau. Ja, wirklich. Ich ist halt mit der Kiste rausmarschiert, einfach in die nächste Wohnung reingelaufen. Das ist natürlich auch, hat den Umzug um einiges entspannter gemacht. Genau, ist so ein halbes Investment natürlich, weil ist ja mehr so eine Art Lifestyle-Entscheidung, aber am Ende baut man sich natürlich trotzdem Vermögen auf, weil man sich ja, ja Eigentum erspart und das ja langfristig dann auch die Miete auf Null senkt und das ein Kosteneinsparfaktor ist.
Klar, da scheiden sich ja draußen die Geister, deswegen.
Genau, deswegen habe ich es jetzt auch so explizit angesprochen.
Aber das ist ja dann auch letztlich, das soll jeder für sich selber entscheiden, so sage ich das immer, ne? Also kaufen oder mieten ist ja echt immer so ein Zwiespalt zwischen ganz, ganz vielen da draußen, aber das soll es ja auch gar nicht Thema sein. Immobilien, Haken dran, aber dein Steckenpferd ist ja gar nicht das Thema Immobilie, dein Steckenpferd ist ja eher die Börse.
Genau,
was hat sich denn da getan?
Da wollte ich mein Portfolio ein bisschen weiter konzentrieren. Also ich hatte jetzt nicht übermäßig viele Positionen, aber ich hatte halt einige kleinere, die halt so aus der Zeit kamen, wo ich mir eine oder zwei Aktien oder so gekauft habe oder mal für 500 Euro. Gut, für manche ist das auch schon ein bisschen mehr Geld sozusagen in eine Position gepackt hat. Aber am Ende, wenn man das vor allem mit dem Aufwand, sage ich mal, den man für, wenn man so eine Aktie, Einzelaktie kauft, eine Analyse betreiben muss, dann, wenn man sie später weiterverfolgt, dann steht das halt irgendwie nicht im Verhältnis, also steht sowieso eigentlich fast nie, weil, also zumindest auf kleiner Basis bei mir, aber es macht mir Spaß, deswegen ist okay, weil ich wollte es dann auf ein paar weniger Titel konzentrieren, dass ich so maximal 20 im Portfolio habe, aber eigentlich fast noch weniger, am liebsten hätte ich nur so 10, aber ich glaube, ich habe es so mittlerweile so auf 15 oder sowas reduziert bekommen, also 15 größere Positionen neben meinem ETF Absicherung quasi, in denen ich fleißig auch noch reinspare,
weil, die ETF-Absicherung.
Ja, dann
sichert also der ETF denn ab.
Ja, ich betrachte den quasi als meine Altersvorsorge, so dass das Ding wird halt langfristig auf jeden Fall laufen. Und die Einzelaktien sind in dem Sinne dann der Vermögensaufbau, wo ich halt versuche, den Markt auszuperformen und damit tatsächlich auch früher eine Art finanzielle Freiheit oder wie auch immer man es definieren möchte, erreichen kann. Und das ist auch ein Learning, also das habe ich jetzt nicht nur aus dem einen Interview gezogen, das sagen ja einige Investoren und das ist auch schon ein bisschen länger, aber der Sven Lorenz, der hat ja auch gesagt, ja, wenn man über Investments reich werden will, dann muss man halt wenige konzentrierte Investments machen, bei denen man sich extrem sicher ist und die halt extrem hohes Potenzial haben, die halt zwar auch daneben gehen können, aber gerade am Anfang, wenn man dieses Risiko ist, halt bereit zu einzugehen, nur dann kann man dann auch tatsächlich übers Investieren ein großes Vermögen aufbauen. Also oder natürlich halt ein Unternehmen gründen. Das ist dann die nächste Variante, die kommt dann vielleicht auch noch. genau, nee, und deswegen habe ich halt so ein paar kleinere Titel aus meinem Portfolio rausgeschmissen. Ein paar andere kleinere werden noch folgen. Da warte ich noch auf den idealen Verkaufskurs. Und genau, bin da halt klassisch weiterhin bei meiner Value-Investment-Strategie geblieben, also so Quality. Deswegen hat es mich tatsächlich auch dieser ganze Tech-Crash, sage ich mal, hat mich jetzt auch gar nicht so sehr erwischt, weil dadurch, dass ich von Tabakwerten über Öl auch in diesen doch eher Sündenbranchen unterwegs bin, die ja dann tatsächlich ja auch sogar eher gestiegen sind dieses Jahr, ist mein Portfolio eigentlich bislang sehr gut durch die Krise gekommen. Keine Ahnung, was habe ich so aufgesteckt? Ich habe einen relativ spannenden Gas-Hedge gemacht mit Vermilion Energy. Das ist so ein Mid-Cap, würde ich jetzt sagen, aus Kanada, die aber ein sehr hohes Gas-Exposure
Okay.
in Europa haben. Die unter anderem hier in Niedersachsen vor der Haustür quasi haben die ein paar Gasfelder. Das sind natürlich verhältnismäßig kleine, die ja den ganzen Deutschlandbedarf niemals decken könnten. Aber die können das natürlich aktuell zu sehr hohen Preisen dann abverkaufen. Also aktuell laufen noch ein paar Preissicherungen, aber die Firma ist erstaunlich billig, weil sie halt nicht so bekannt ist. Man kauft sie aktuell zum zweimaligen Free Cashflow, wenn man das Ganze, also wenn man die aktuellen Preise über 2 Jahre fortschreiben würde, was jetzt meiner Ansicht nach nicht so komplett unrealistisch wäre. Und selbst wenn sie ein bisschen runtergehen, dann sehe ich das zumindest nach einem ganz guten Hedge, wenn jetzt hier die Preise in Deutschland durch die Decke gehen. Ja, das fand ich irgendwie einen ganz spannenden Titel und auch sowas wie, geht dann auch schon
Lass mich
fast.
mal schnell einen kleinen Disclaimer rausschmeißen hier bei unserem Finanz- und Investment-Podcast.
Du, den schneide ich
Natürlich auch
einfach
der Tim.
davor rein.
Ja, nee, alles gut. Du, nee, aber ich glaube, ich muss es nicht dazu sagen. Es ist jetzt, sind jetzt hier Tims Ideen, die er sich für sich da zurechtgelegt hat, ne? Und
Genau.
genauso bei mir auch, wenn ich jetzt da irgendwas mal raushaue, wo ich sage, das wäre für mich jetzt ein Invest oder so. Schaut euch unbedingt die Sachen selber an, euer Geld, eure Entscheidung, ne, und euer Risiko. Und da nicht einfach stupides Copy-Pasten, sondern wirklich da selber Hirn einschalten und Feuer frei. Deswegen zurück zu dir.
Genau, ist natürlich keine Anlageberatung und informiert euch selber, aber das wisst ihr ja auch alle natürlich. Nee, genau, und dann auch ziemlich spannend, die deutsche Konsumreit ist auch so ein bisschen runtergeprügelt worden, weil der Rolf Elgeti, der hat so ein paar Aktionen gemacht, die den Markt generell verunsichert haben. Das ist der
Der da
CEO
wer
da.
ist?
Das ist der
Alles
CEO da,
hier.
den versuche ich auch noch in den Podcast zu holen, habe ich bislang noch nicht geschafft. Wir hatten seinen Konkurrenten, den Matthias Schrade da, der auch mit D-Pharma einen sehr, sehr guten Job macht. Und die deutsche Konsumreit ist so ein bisschen das Pendant dazu, ist halt ein bisschen billiger, deswegen habe ich mir das ins Portfolio geholt und das unter anderem, weil der Rolf Elgeti bei anderen Firmen, die da hat, so ein paar so, ja, nicht shady Sachen gemacht habe, aber so ein paar Sachen, die den Markt dann doch eher verstimmt haben. Das hat sich auch auf die deutsche Konsumreit durchgeschlagen. Aber das Gleiche, was bei Matthias Schrade gilt mit den tollen Fachmarktimmobilienzentrum, sind sie halt sehr krisensicher, weil es wird halt an große Supermarktketten vermietet. Und zudem sind es auch eben meistens Indexmietverträge und das bedeutet halt auch, dass die Inflation
Clever.
einfach durchgereicht werden kann und deswegen sehe ich das nach einer ganz guten Absicherung auch dafür und ein doch sehr krisenhaftes Investment, also krisenstandhaft. Genau, das waren so ein paar Bewegungen. Es gibt auch noch andere Sachen, die ich mir so aktuell anschaue, so Amadeus Fire, aber ich will jetzt auch gar nicht zu viel Einzelheiten jetzt hier in meinem Portfolio runterrasseln. Genau.
Wenn du jetzt mal von oben drauf schaust, wie hat sich das denn so im letzten Jahr für dich entwickelt? Weil du sagst ja, du bist ja deutlich runter von der Anzahl her, eher Fokus auf Einzelne. Wann hast du denn da mit der Umstellung angefangen?
Ja, so tatsächlich eigentlich mehr oder weniger seit dem Podcast, seit wir den aufgenommen haben, so nach und nach immer mal wieder, habe ich eins, also
Okay.
ich habe ja auch verschiedene Depots und dann habe ich die nach und nach sozusagen gesäubert und auch je nachdem, wie die Preise stehen, weil selbst wenn es eine kleine Position ist, verkaufe ich sie, wenn die These noch stimmt, ungerne zu einem schlechten Preis.
Sinn.
Deswegen sind auch manche kleinere immer noch im Portfolio oder manche kleinere, jetzt wo die Preise runtergekommen sind, habe ich auch durchaus zu einer größeren Position ausgebaut. Also ich denke da zum Beispiel gerade an Starbucks, da hatte ich eine kleine Position drin und die sind ein bisschen runtergekommen. Da hat ja der alte CEO, der Howard Schulz, das Ruder wieder übernommen und ich halte sehr viel von dem und deswegen habe ich mich da zu günstigeren Preisen dann eingedeckt und die Position zu einer normalen ausgebaut. Genau, und sind jetzt halt von den Einzelaktien, würde ich sagen, machen so 40, 50, ja, na, sagen wir eher 40% vom Gesamtportfolio aus, über alle Assetklassen hinweg. Das sind dann so circa 15 Stück, die, also ein paar sind übergewichtet, aber die anderen sind circa gleichgewichtet. Also meine Mitarbeiteraktien sind natürlich von der Hannover Rück etwas übergewichtet.
Verständlich.
Oder auch so ein paar kleinere Positionen. Also so British American Tobacco hat sich extrem gut entwickelt und da hatte ich halt über lange Zeit viel nachgekauft, weil sie halt über lange Zeit relativ billig waren. Jetzt sind sie halt im Wert auch noch hochgegangen. Dadurch ist die auch so ein bisschen übergewichtet. Ich habe immer noch einen recht hohen P2P-Anteil. Würde ich sagen, sind auch irgendwie fast 30%, würde ich sagen. Also schon mehr als viele.
Also P2P-Kredite?
Ja, ja.
Da bist du quasi noch so stark drin.
Da bin ich noch so stark drin, ja.
Da ein kleines Update von mir. Ich bin tatsächlich, da hatte ich ja so 10%, 5-10% hatte ich ja da im Anteil bei mir im Portfolio. Die sind jetzt auf 1% und 1% runter, weil ich das tatsächlich auslaufen lasse komplett, weil ich eben meine Gelder, die frei werden, sage ich mal, echt in andere Sachen stecken. Momentan eben ist es bei mir der Businessaufbau. Aber wie ist es da bei dir mit P2P? Gehst du da eher raus oder hältst du stabil?
Ich halte aktuell mehr stabil. Also ich habe zwischenzeitlich sogar mal nachgelegt, weil bei Mintos sind die Zinsen halt wieder auf einem sehr attraktiven Niveau. Und ich kaufe halt auch nicht die Kredite von jeder Butze da. Da sind ja schon so ein paar eher, ja, eher kritisch zu betrachtendere Unternehmen, die halt irgendwie mit 99% Leverage da fahren oder so. Da muss man sich dann nicht wundern, wenn einem das dann bei der nächsten Konsumentenkrise um die Ohren fliegt. Deswegen achte ich da schon drauf, eher auf die solideren Loan Originators, wie sie ja heißen, zu gehen. Also von der Delphine Group zum Beispiel, eine Placid Group oder so, nur ein paar Namen in den Ring zu werfen. Und deswegen ist Mintos davon auch, Bondora ist tatsächlich die größte Plattform, weil ich da die auch so ein bisschen als Tagesgeldersatz mit ein bisschen mehr Risiko nutze. Dann würde ich sagen, folgt Mintos und dann habe ich noch so ein bisschen Twino, Wire Invest, Monicera und Debitum Network, obwohl ich Debitum Network ein bisschen reduziere, weil den CEO, der da vorher war, der Sergey, der ist leider gewechselt zu einem der Loan Originators. Ich habe sehr viel von dem gehalten. Zudem haben sie sich meiner Ansicht nach in der Ukraine-Krise, sie haben einen Kreditgeber in der Ukraine gehabt, meiner Ansicht nach nicht so ganz gut transparent am Anfang kommuniziert, sind jetzt gut nachgezogen. Viel gehalten habe ich von der Krisenkommunikation von Peerberry. Die haben wirklich einen sehr guten Job gemacht und zahlen, auch wenn sie das gar nicht legal-wise müssten, über andere Entitäten die Kredite der russischen und ukrainischen Kreditgeber zurück. Also da, das läuft sehr gut und haben halt seitdem das jetzt ausgefallen ist, auch schon fast, glaube ich, die Hälfte der Kredite sogar schon zurückbezahlt. Das schafft natürlich sehr viel Vertrauen, deswegen von denen halte ich auch viel. Versuche sie aber alle nicht überzugewichten. Also das sind dann pro Kreditgeber am Gesamtanteil vielleicht maximal 1% oder so. Das ist also auch schon sehr breit dann diversifiziert über diese 30% P2P hinweg, obwohl Bondora natürlich schon einen Schwerpunkt einnimmt. Aber ich sag mal, den traue ich zum einen viel zu, auch wenn ich sehr kritisch sehe, dass sie wenig Transparenz bei diesem Go and Grow rausgeben. Da hatte der Danny von P2P, Rethink P2P, mal so eine Anfrage gemacht und hat da, obwohl er viele Upvotes aus der Community bekommen hat, dann doch eine sehr platte Antwort von Bondora bekommen. Nö, machen wir jetzt zurzeit nicht. Also so ein Transparenzbericht zu Go and Grow. Das hat mir ein ungutes Gefühl genommen. Also ich warte ja ehrlicherweise aber auch bei Bondora nur darauf, dass ich eine gute andere Investment-Opportunität sehe. Also wenn jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt wieder zusammenklappt oder ich irgendwas anderes Sinnvolles sehe, dann würde ich das Geld da tatsächlich abziehen und dann da rein investieren. Bin mal gespannt.
Das heißt, dein Cash-Anteil,
wenn genau, du so das möchtest, ist sozusagen
der Cash-Anteil. Ist quasi in diesen 30% inklusive, oder?
Genau, kann man das so sagen? Korrekt, ja. Also, aber es ist natürlich mit mehr Risiko behaftet, als würde man es auf einem normalen Tagesgeld liegen lassen.
Ganz klar.
Genau, und circa.
Das ist halt dann der Nachteil.
Und der Rest teilt sich so auf meine ETF-Altersvorsorgeposition dann auf. Also ich habe auch noch ein bisschen Gold, stimmt eigentlich nicht. Eigentlich so dann noch 5% Gold irgendwie so plus minus, um das mal so Pi mal Daumen gesagt zu haben. Das hat mich jetzt auch vor der Inflation geschützt. Aber bei Gold ist es tatsächlich auch ähnlich, auch wenn ich das physisch halte und es natürlich irgendwo eine Krisenabsicherung ist, hoffe ich, dass man sie natürlich
nicht braucht. Wo liegt denn das
bei dir? Bei meinen Eltern.
Gut zu wissen, wo genau?
Das sage ich nicht. Nee, Genau, nee, und das wird aber dann tatsächlich auch auf einem Peak, wenn das Goldpreis mal wieder so peakt sozusagen und es dann auch eine gute andere Opportunität gibt, hätte ich auch durchaus den Gedanken, dass ich das Gold dann zu Bargeld mache und dann halt wiederum in die andere Opportunität dann umschichte. Also relativ ähnlich zu dem Bondora Investment. Genau.
Liebäugelst du sonst mit irgendwelchen Bereichen? Jetzt wie bei mir ist es zum Beispiel mit Krypto, dass ich sage, ich will da mal einfach den Fuß reinkriegen und für mich die ersten Erfahrungswerte da sammeln. Ist zum Beispiel Krypto oder NFTs ist ja der neue heiße Scheiß, wenn man das so sagen darf,
Davon halte ich
in
ehrlicherweise
vielerlei
gar
Hinsicht.
nichts. Nee, also weil ich sehe da halt keinen inneren Wert und sehe da auch, also NFT ist ja natürlich ein Use Case, aber sonst sehe ich generell halt wenig Use Case bei der ganzen Sache. Am Ende ist ein NFT sowas wie, als würde ich in Kunst investieren. Und von Kunst habe ich halt auch keine Ahnung. Da male ich meine Bilder lieber selber.
Du kannst sowas?
Ja, ich habe tatsächlich, also es gibt hier dieses Van Gogh-Bild Sternennacht. Ich weiß nicht, ob das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist so, kann man mal googeln, Van Gogh Sternennacht, dann findet man das. Und da ist so ein Mond und da habe ich zum Beispiel mal das selber nachgemalt, also eins zu eins kopiert und dann halt noch so ein Batman auf so einen Hügel gesetzt und das Batman-Symbol in den Mond reingemalt. Oder ein anderes Bild ist der Schrei, das kennt man ja vielleicht auch.
Den kennt man, glaube ich,
Das
ja.
habe
Den
ich
kennt sogar
auch
ich.
nachgemalt und statt dass da so ein schreiender Mensch ist, habe ich da so einen schreienden Hasen reingemalt. Also so ein bisschen Popkultur. Das war ursprünglich mal ein Schulprojekt und ich habe da sehr viel Gefallen dran gefunden, mit Acryl auf so Leinwänden zu malen. Und dann diese Motivart fand ich irgendwie sehr witzig. Und deswegen habe ich jetzt zwei dieser Art gemalt und habe aktuell zumindest vor, ein drittes Projekt anzufangen. Mal gucken, wann ich die Zeit dazu finde. Da sind wir wieder beim Problem der Zeit. Genau, nee, aber zum eigentlichen Thema, also so Krypto nicht. Was ich vielleicht nochmal ausprobieren möchte, ich habe ja so ein paar einzelne Startup-Investments über Kompaniste und Seedmatch gemacht. Kompaniste auch nochmal danke, die haben uns ja auch zwischendurch mal gesponsert. Nee, und da wollte ich jetzt keine einzelnen Startup-Investments gerade ins Auge gefasst, sondern den World Fund. Das ist so ein nicht erneuerbare Energienfonds, sondern so erneuerbar Green Tech Startup-Fonds, also Startups, die Potenzial haben, CO2 einzusparen. Der wird gemanagt von einer Bekannten, die hoffentlich auch noch dieses Jahr im Podcast kommt, spätestens nächstes Jahr. Mal gucken, wie das von der Terminlichkeit sehr klappt, denn auch sie ist zeitlich sehr eingespannt. Der World Fund ist der größte europäische Climate Tech Investor mit 350 Millionen Assets under Management, was sie da anvisieren. Und die Daria, die eine Partnerin da, ist eine ganz tolle, hatte ich auch schon mal im Erfolgsgeschichten-Podcast und auch die wird noch mal ein bisschen was erzählen und auch da wollte ich eventuell über Econos, die ja auch bei uns mal im Podcast waren, kann man da in den Fonds investieren. Und da wollte ich eventuell noch mal was reinpacken. Genau, das ist sowas, was ich gerade evaluiere.
Ja, ihr seht, heute in der Folge, da werden ganz neue Seiten auch von Tim hier veröffentlicht. Hier der Maler, hier der Tim van Gogh-Sänger. Nee, sehr cool. Ja, spannend. Ich glaube, da wird sich das nächste Jahr, also heute in dem Jahr, wenn du so möchtest, wird es ja dann nochmal ein Update geben und dann schauen wir mal, was sich bei mir getan hat, was sich bei dir getan hat. Genau, und wie gesagt, ich würde sagen, gibt es von deiner Seite so noch irgendwie was wir unseren Hörern auf der Reise noch mitgeben könnten?
Was soll ich denn den Hörern noch mitgeben? Die kennen ja schon unsere tollen Tipps von den ganzen tollen Gästen, die wir so haben. Auch vielen Dank an alle Gäste natürlich, die über das Jahr dabei waren. Das war großartig, mit euch allen zu reden. Und auch vielen Dank nochmal an die Zuhörer. Nee, macht einfach weiter, probiert neue Sachen aus, immer schön lesen, weiterbilden, Podcasts hören. Das sind die einzigen Möglichkeiten meiner Ansicht nach, wie man wirklich besser wird im Investieren, im Leben, im Alles-Sein. Und genau, hört nie auf, euch weiterzubilden.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort könnten wir nicht finden in dem Sinne, Tim. Auf die nächsten 4 Jahre Investor Stories Podcast und bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.